Guten Morgen zusammen. Happy Sunday. Happy third event. Immer ein Privileg, in Gottes Wort zu schauen, Zeit miteinander zu haben als Geschwister. Meine Eltern sind da aus den Staaten, so ich freue mich sehr, dass sie hier sind. Sind immer ein bisschen nervös, wenn man, ja. Wenn man vor seinen Eltern predigt. Man überlegt, was man sagen soll. Ein bisschen genauer, nee. Und welche Geschichte man erzählt. Wir sind heute Morgen in Markus Kapitel 12. Und wir werden die Verse 18 bis 27 angucken. Und ich bete kurz vor uns. Jesus, wir danken dir für diesen dritten Advent. Einen Sonntag näher an dein Kommen, an dein Advent, Jesus. Herr, wir freuen uns. Wir freuen uns auf den Heiligen, auf den Abend, wenn wir als Geschwister Weihnachten feiern werden. Wir freuen uns auf diese Jahreszeit, Herr, die Zeit mit Familien, Herr. Aber wir feiern dies, weil du geboren bist. Wir feiern einen großen Geburtstag, Herr, und wir wollen einfach unser Herzen heute Morgen weiterhin darauf vorbereiten, auf dieser Advent. Herr Jesus, du bist Herr, du bist gut, Herr, und wir freuen uns, dass du uns jetzt begegnet wirst durch dein Wort. In deinem Namen. Amen. Wir befinden uns inmitten der letzten Woche von Jesus auf dieser Erde. Er ritt auf einen Esel in Jerusalem ein, nicht als siegreicher Held, sondern als ihr lang erwarteter Messias, der ihnen dienen würde und uns auch, indem er für uns und für sie stirbt. Er hat den geistlichen Zustand des Volkes aufgezeigt, den er vorfand, als er in Jerusalem einmarschierte. Das veranlasst die jüdischen Leitern, seinen Tod zu fördern. Und wir haben dieses gesehen durch das ganze Evangelium Markus, dass diese Beziehung zwischen die Leitern Israel und Jesus immer zu mehr und mehr Konflikt wurde. Wir haben das seit Markus Kapitel 3 gesehen. Und das veranlasste die religiösen Leitern, Jesus eine Reihe von Fragen zu stellen. Sie stellten seine Autorität in Frage, weil er ein paar Tische umgeschmissen hat. Sie versuchten ihm wegen der Steuerfrage eine Falle zu stellen für 2 Wochen. Und heute befragen sie ihn über die Auferstehung. Und die Auferstehung ist einer der wichtigsten Aspekte unseres Glaubens. Wir sollen uns als Christen nicht nur Gedanken über die Auferstehung machen am Ostern, sondern eigentlich am jeden Sonntag. Die Auferstehung ist ein sehr wichtiger Aspekt unseres Glaubens. So sehr, dass Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 12 bis 14, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, ich gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, schreibt Paulus, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich, vergeblich auch euer Glaube. Buch, Paulus. Aber so wichtig ist die Auferstehung für uns zu verstehen. Die Auferstehung Jesu. Aber dass auch, dass wir eines Tages, weil Jesus auch auferstanden ist, auferstehen werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Auferstehung verstehen. Die Auferstehung, werden wir heute Morgen sehen in der Predigt, gibt uns drei Dinge. Und es gibt bestimmt mehr, aber die sind die drei Dinge, die ich in einer Predigt für heute Morgen einpacken könnte. Die Auferstehung sagt uns viel über den Charakter Gottes, über Gottes Wesen, über sein Herz für dich und für mich. Die Auferstehung hebt unsere Augen über den Materialismus dieser Welt. Und sie gibt uns eine sichere Hoffnung auf das Leben nach diesem Leben. Wie wir vor ein paar Wochen gesagt haben, gibt es zwei sichere Dinge in dieser Welt. Steuer und der Tod. Aber es gab zur Zeit Jesus, wie auch in unserer Zeit, Menschen, die die Auferstehung als Aberglauben ablehnten. Diesen Menschen begegnen wir hier in unserem Text heute Morgen. In Verse 18 bis 23. Ich werde erstmal nur den Vers 18 vorlesen. Und es kamen Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen. Im Markus-Evangelium haben wir verschiedene Gruppen kennengelernt, die gegen Jesus waren. Die Sadduzäer waren die theologischen Gegner der Pharisäer. Und sie glauben an die ersten fünf Bücher des Alten Testaments, die Bücher des Mose. Behalte das im Hinterkopf, wenn wir uns heute Morgen weiter mit diesem Text beschäftigen. Sie leugnen auch Wunder, und weil sie Wunder leugnen, leugnen sie auch die Möglichkeit der Auferstehung. Sie sahen die Auferstehung aus der Perspektive der ersten fünf Bücher des Alten Testaments als theologisch schwach. Die einzige Bücher, an denen sie eigentlich festhielten. Sie sahen es auch als radikal an, weil Menschen, die an die Auferstehung glauben, große Dinge versuchen und tun könnten. Sie haben vielleicht keine Angst vor dem Tod. Wir müssen verstehen über die Sadduzäer, sie waren die Aristokraten der damaligen Zeit. Und so oft bei der Aristokraten, sie wollen nicht, dass der Durchschnittsbürger auf die Idee kommt, dass sein Leben etwas bedeuten könnte. Und sie wollen sicher nicht, dass die Menschen anfangen, einer anderen Quelle zu vertrauen als sie. Markus erklärt hier seinem römischen, nicht-jüdischen Publikum, was die Sadduzäer glauben. Denn das wussten sie nicht. Und sie beginnen ihre Frage an Jesus mit einem uralten Brauch, der sicherstellen soll, dass keine Familie in Israel ihre Erbe verliert. Wir lesen davon in Vers 19 bis 23. Meister, nicht weil sie wirklich ihn Meister betrachtet haben, einfach als Höflichkeit. Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand Bruder stirbt und eine Frau hinterlässt, aber kein der Kinder, so soll seine Brüder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren die sieben Brüder. Und der erste nahm eine Frau und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Dann nahm sie der zweite und er starb und auch er hinterließ keine Nachkommen und der dritte ebenso. Und es nahmen sie alle sieben und hinterließen keinen Nachkommen. Als letzte von allem starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Dieser Brauch, den Mose ihnen gegeben hatte, wurde die Schwagerpflicht genannt. Wir lesen über diesen Brauch in 5. Mose Kapitel 25, Vers 5 bis 10, wenn du mehr Interesse daran hast. Und diese Praxis wurde nicht nur in Israel praktiziert, sondern in vielen verschiedenen Kulturen der damaligen Zeit. Wenn ein Sohn geboren wurde, er wurde gesehen als Sohn des verstorbenen Bruders und so Erben. Die Sadduzäer nutzen diesen Gebrauch, um nach der Auferstehung zu fragen. Sie gehen eine Liste von 7 verschiedenen Brüdern durch, die immer wieder sterben, sodass die Frau des ersten Bruders an die nachfolgenden Brüder weitergegeben wird, bis alle in der Geschichte tot sind. Wenn du diese Geschichte liest, tun dir die fiktive Frau wirklich leid. Immer wieder sterben ihre Männer, ohne dass sie Kinder bekommt. Das war eine arme Frau. Am Ende stirbt sie dann. Diese Geschichte hat wirklich kein Happy End. So war ihr Weltphilosophie als Sadduzäer. Die Welt würde enden und es würde kein Happy End geben. Und sie wollen hier durch ihre Frage die Auferstehung wirklich bloß darstellen. Wessen Frau ist sie dann bei der Auferstehung? Wir sehen hier, was sie versuchen, nicht wahr? Sie versuchen, die Auferstehung lächerlich aussehen zu lassen. Sie wollen damit 2 Dinge erreichen. Eine lächerliche Frage führt oft zu einer lächerlichen Antwort. Sie versuchen, Jesus dumm aussehen zu lassen. Wenn sie es nicht schaffen, Jesus bei seiner Antwort dumm aussehen zu lassen, dann versuchen sie, Jesus als radikal darzustellen, weil sie die Auferstehung als Theologie der Radikalen ansahen. Die Art von Radikalen, die eine Rebellion anzetteln würden, weil sie den Tod nicht fürchten. Dann würden sie erreichen, was die Pharisäer und die Anhänger des Herodes mit ihrer Frage nach den Steuern, die sie Jesus gerade gestellt hatten, nicht erreichen könnten. Du kannst den selbstgefälligen Blick auf ihren Gesichtern hier sehen, als sie Jesus diese Frage stellen. Jetzt haben wir dich, du Bürgerlicher. Wie antwortet Jesus? Markus 12, Vers 24 bis 27. Und da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes. Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Was aber die Toten anbelangt, dass sie Auferstehung, habt ihr nicht gelesen im Buch Moses, bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. Jesus antwortet ihnen, dass sie 2 Dinge nicht verstehen. Das Wort Gottes und die Macht Gottes. Wenn du diese beiden Dinge in deinem Leben leugnest, ist es schwer, wirklich zu glauben. Das Wort Gottes erzählt uns von Gott. Wir können Gott nur mit den Mitteln verstehen, die er uns gegeben hat, um ihn kennenzulernen. Und das ist hauptsächlich sein Wort, wodurch wir Gott kennenlernen und Jesus. Und wenn du anfängst, dir aus Gottes Wort herauszupicken, was wahr ist und was du nicht für wahr hältst, kannst du dir kein verständiges Bild von Gott machen. Es geht nicht. Wir müssen es ganz nehmen. Es gibt Abschnitte in Gottes Wort, die schwer sind, die unser menschliches Denken herausfordern. Dinge, die wir durch den Glauben glauben müssen. Um Gott zu verstehen, braucht man Glauben. Das ist ohne Frage. Aber ich möchte in einen Gott glauben, der mich besser kennt als ich ihn. Wo er mich herausfordert. Wenn ich Gott besser kenne als er mich, dann haben wir ein Problem. Dann bin ich der Schöpfer. Und in der Menschheit haben wir das gemacht. Wir haben alles aus alles mögliche Götter gemacht. Aber Gott ist manchmal herausfordernd. Und das Gleiche gilt für die Macht Gottes. Oft gehen diese Dinge Hand in Hand. Menschen leugnen Gottes Wort, weil sie Gottes Macht leugnen wollen. Sie können nicht glauben, dass Gott die Welt so geschaffen hat, wie wir sie sehen. Sie können nicht glauben, dass es eine Auferstehung gibt, weil sie nicht wollen oder nicht fassen können, dass Gott so mächtig ist. Wenn Gott mächtig ist und sein Wort wahr ist, bedeutet das, dass sie vor Gott für ihre Handlungen und für das, was sie über ihn denken, verantwortlich sind. In unserer sündigen Natur wollen wir das nicht. Wir wollen Herr unseres Lebens sein. Wie haben sie Gottes Wort über die Auferstehung missverstanden? Sie missverstanden, was Gottes Wort über die Natur des Himmels und die Auferstehung sagte. Beide Dinge, die sie leugneten. Die Auferstehung führt zu einer Veränderung von allem, was wir als Menschen kennen. Es ist eine ganz andere Kategorie von Leben. Und die Sadduzäer machen sich über die Auferstehung lustig, indem sie mit einer Fortsetzung dieses Lebens in Verbindung brachten. Und viele Menschen assoziieren die Auferstehung und das Leben nach dem Tod als eine Fortsetzung dieses Lebens. Sie denken in irdischen Begriffen und dehnen sie auf das Ewige aus. Die Mormonen tun dies, der Islam tut dies. Aber der Himmel ist keine Fortsetzung des fleischlichen Teils dieses Lebens. Es gibt keine Ehe im Himmel. Es gibt keinen Sex im Himmel. Es gibt keine fleischlichen Begierden oder Sünden. Alles, die Ähnliche, hört auf. Im Himmel wird es keine Notwendigkeit für die Ehe geben. Was bewirkt die Ehe? Sie bringt uns in die engste menschliche Erfahrung, die wir mit einem anderen Menschen machen können. Sie ermöglicht es uns, wirklich erkannt zu werden. Das ist der größte Wunsch, den wir als Menschen haben. Uns zu öffnen. Und wenn du lange genug mit jemandem zusammen lebst, lernst du alle guten und schlechten Dinge über diese Person kennen. Paar Beispiele. Du kennst deine Partnerin und liebst sie, auch wenn sie ihre Haarbürste immer so ungünstig auf dem Waschbecken liegen lässt. Du liebst deinen Ehepartner, obwohl er das Auto nicht so oft sauber macht, wie du es gerne hättest. Das sind nur Beispiele aus meiner Ehe. Du kannst meine Frau fragen. Das sind die dummen Dinge, die uns ärgern, die uns verrückt machen können. Aber oft sind es die Charaktersünden, die wir in unsere Ehe bringen, die Gott benutzt, um in uns zu wirken und uns zu verändern. Weil wir unseren Ehepartner gut lieben und in unseren Ehen mehr wie Jesus sein wollen. In der Ehe geht es darum, unser Leben mit einem anderen Menschen zu teilen. Es geht darum, ehrlich zu sein, unsere Träume, Wünsche und Ängste zu teilen, die Freiheit zu haben, unsere Träume, Wünsche und Ängste auch zu teilen. Weil wir in einer Welt leben, die sich nicht ehrlich darum kümmert. wie wir uns fühlen oder denken. Wir leben in einer Welt der Fälschungen mit TikTok und Snapchat und Instagram und Facebook. In unserem tiefsten Inneren sehen wir uns danach, wirklich erkannt, gekannt zu werden. Das haben wir in der Ehe, in wirklich guten Beziehungen zu Menschen, die wir lieben. Aber letztlich genießen wir das in höchstem Maße bei Gott selbst. Das ist, was das Christentum sagt. Denn er hat uns erschaffen. Er kennt uns. Er liebt uns und möchte mit uns in einer Beziehung stehen. Das ist, was wir am Heiligabend feiern. Diese Dinge, dass Gott Mensch wurde, so dass er uns kennt und wir ihn kennen können. Deshalb sind im Himmel Ehe und enge Freundschaften nicht nötig, weil wir gekannt sein werden. Im Himmel wird es nichts zu verstecken geben. Wir werden denjenigen kennenlernen, der uns perfekt erschaffen hat und vollständig in sein Bild verwandelt werden. Das ist genau das, was der Apostel Johannes in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2 sagt. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Alle in diesem Raum sind Kinder Gottes, die an Jesus glauben. Und noch, sagt Johannes, ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wir können Sicherheit haben, sagt Johannes. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestellt sein werden, wenn er offenbar wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden, wie Jesus hier in unserem Text sagt, wie die Engel sein. Wir werden in dem verherrlichen Körper leben, den Jesus für uns vorbereitet hat. Körper, die immer noch die Menschen repräsentieren, die wir hier auf der Erde waren. Die Narben sind auch nach der Auferstehung noch an Jesus verherrlichem Körper zu sehen. Deswegen Thomas. Jesus war anders, aber er war immer noch als Jesus erkennbar. Jesus konnte essen, worüber ich mich sehr freue, aber er konnte auch coole Sachen machen, wie durch Wände gehen. Es fällt uns schwer, das zu begreifen, aber so sehen wir in unseren Bibeln den auferstandenen Jesu. Und so sagt Johannes, dass du und ich als Christen bei der Auferstehung sein werden. Deshalb sagt Jesus ohne einen Hauch von Zögern, was aber die Toten anbetrifft, so stehen sie auf. Jesus sagt, da gibt's auf jeden Fall eine Auferstehung. Ohne Zweifel. Und für Jesus ist die Auferstehung eine theologische Tatsache, die sie völlig übersehen haben. Wir haben die Andeutung der Auferstehung gesehen, als Jesus die Tochter des Synagogvorstehers heilte. Wir haben den Hinweis auf die Auferstehung bekommen, als Jesus Lazarus von den Toten auferweckte im Johannesevangelium. Lesen wir, dass der hohe Priester, der ein Sadduzäer gewesen sein soll, Lazarus auch töten wollte, weil Jesus ihn von den Toten auferweckt hatte. Und Jesus weist sie darauf hin, wie sehr sie diesen Punkt übersehen haben, als er sie darauf hinweist, dass die Auferstehung sogar in den ersten 5 Büchern Mose zu finden ist. Und er beginnt zu ihnen aus dem 2. Mose, Kapitel 3, Vers 6 zu sprechen. Ein heiliger Text für die Juden und auch für uns. Es ist einer der wichtigsten Abschnitte in unserer Bibel, sowohl für, ja, wie ich gerade gesagt habe, für Juden als auch für Christen. Weil da zeigt Gott sich, seinen Bundesname, Jahwe. Dort erklärt Gott, dass er den Gott von Abraham, Isaak und Jakob ist. Hast du die Zeitform des Verbs bemerkt hier? Dort erklärt Gott, dass er den Gott von Abraham, Isaak und Jakob war? Nein, ist. Ein bisschen Grammar. Die Zeitform ist nicht in der Vergangenheit, weil diese Leute tot waren. Das Verb steht in Präsenz. Denn in dem Moment, als Gott dies sagte, war er immer noch der Gott dieser Menschen. Das heißt, obwohl diese Männer aufgehört hatten, die Luft dieses Lebens zu atmen, standen sie immer noch in einer Bundesbeziehung zu Gott. Sie hatten die Vergangenheitsform erlebt. Sie hatten den Schleier des Todes durchschnitten und waren auf der anderen Seite herausgekommen, wo der Ich Bin Gott der Ewigkeit sie immer noch kannte und seine Verheißung ihnen gegenüber noch immer hielt. Auch sie warten auf die Auferstehung der Toten. Aber bevor sie das tun konnte, musste der Messias kommen und von den Toten auferweckt werden. Das alles gehört zu dem, worüber Elia und Mose auf dem Berg der Verklärung zu Jesus gesprochen haben. Darauf deutet der Text hier in 2. Mose Kapitel 3, Vers 6 laut Jesus hin. Die Sadduzäer, der hohe Priester und die Aristokraten des jüdischen Volkes lehnten dies aus mangelndem Glauben oder Unglauben völlig ab. Sie legten zu viel Wert auf die Material und vergaßen die geistliche Realität. Und auf dies und auf die das Wort Gottes und die Kraft Gottes hinweisen und die sie ermöglichen. Es ist nicht das Christentum, das zum Materialismus führt, sondern eine atheistische Philosophie. Es ist die Leugnung von Gottes Wort und seiner Macht. Atheismus sagt uns, lebe dein bestes Leben jetzt. Isst, trink, sei fröhlich, denn morgen sterben wir und existieren nicht mehr. Das Christentum sagt, dass dein bestes Leben noch vor dir liegt. Wenn du an Jesus glaubst, genieße das Leben, aber setze dein Vertrauen nicht in dieses Leben. Es gibt einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Einstellungen. Und Jesus hat am Weihnachten das Material auf sich genommen, um uns zum Geistigen zu führen. Paulus weiß in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 45 bis 49 darauf hin. Er schreibt, so steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebend machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel, Jesus. Wie der irdische beschaffen ist, so sind auch die irdischen. Und wie die himmlische beschaffen ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Jesus ist der Ich Bin, nicht der Gott, ich war. Und alle Verheißungen Gottes in Jesus sind Ja und Amen für dich und mich. Auch die Auferstehung. Du siehst, die Auferstehung passiert nicht auf dir und mir. Es passiert auf Jesus, was er schon gemacht hat. sie liegt im Charakter Gottes, wie wir am Anfang der Botschaft erwähnt haben. Es ist in seiner unveränderlichen Eigenschaften zu finden. Seine Liebe, seine Gnade, seine Treue. All diese Dinge sehen wir am Weihnachten, weil wir sie in Jesus und seinem Leben sehen. Dieselbe Sprache, das ich bin, wird von Jesus im Johannesevangelium verwendet. Es gibt 7 Ich Bin-Aussagen im Johannesevangelium. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Und ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus selbst sagt, ich bin. Und er zeigt auf den 2. Mose Kapitel 3 hin. Jesus kam an Weihnachten als das Brot des Lebens, damit wir wahre geistliche Nahrung genießen können. Er ist gekommen als das Licht der Welt, damit wir aus der geistlichen Finsternis herauskommen können. Er ist gekommen als die Auferstehung in das Leben, damit wir ein neues Leben haben können, nachdem dieses vergangen ist. Siehst du, wie wertvoll die Auferstehung ist, wenn wir sie verstehen? Sie zeigt uns den Charakter Gottes. Ein Gott der Hoffnung, ein Gott der Liebe, ein Gott der Gnade, weil die Auferstehung in ihm zu finden ist, nicht in uns. Sie gibt uns Hoffnung inmitten des versagenden Materialismus dieser Welt. Wir kaufen neue Sachen. Wir werden am Weihnachten neue Dinge bekommen. Neue Kleidung, was auch immer. Aber hast du diese Kleidung noch in 10 Jahren? Es geht, es vergeht. Alles, was hier auf dieser Erde ist, wird eines Tages vergehen. Aber das, was Jesus schafft, kann weiterleben. Sie gibt uns, die Auferstehung gibt uns ein neues Leben. Sie gibt uns Hoffnung. Sie stärkt uns, so zu leben, wie Jesus möchte. Aber wir wissen, hier auf der Erde müssen wir unser bestes Leben nicht leben. Wir können für Jesus leben und wissen, dass er was Besseres für uns vorbereitet. Die beste Art und Weise, dieses neue Leben zu feiern, die wir als Christen hier haben, ist durch das Abendmahl. Und das wollen wir heute Morgen tun, an diesem 3. Advent. Wir wollen das Abendmahl feiern. Wir werden das austeilen. Bitte halte es fest. Wir werden es gemeinsam einnehmen. Und wenn du die Hoffnung auf die Auferstehung nicht hast, reiche bitte das Abendmahl weiter. Oder in diesem Moment, sage in diesem Moment in deinem Herzen Ja zu Jesus im Glauben. Ja zu das, was er für dich am Kreuz getan hat. Ja zu dieser Hoffnung, die wir als Christen haben können. Lass diese Hoffnung auch deine Hoffnung sein. Jesus ist Mensch geworden, so dass du auch diese Hoffnung haben kannst. Ich würde das am Betungsteam nach vorne einladen.